E.T. Der Expertentalk.
Warum braucht diese rotarische Gemeinschaft ihre Finanzkolumne? Reicht da nicht die kompetente Beratung der Hausbank aus? Also gehen wir mal davon aus, ich habe 250.000 Euro auf dem Bankkonto liegen. Ich würde das gern sinnvoll und gewinnbringend anlegen. Was würden Sie mir denn gerade aktuell raten? Gerade in Zeiten von der Präsidentschaft von Donald Trump hat man also das Gefühl, dass der Finanzmarkt unberechenbarer denn je ist. Wie sicher ist diese Anlage tatsächlich oder wie viel Rendite kann sie tatsächlich abwerfen? Weil wir gerade darüber sprachen, dann einen Teil in Aktien auch anzulegen. Haben Sie einen aktuellen Tipp?
Heutiger Gast: Volker Lohmann.
Ja, eine neue Folge des Experten-Talks. Und mein heutiger Gast ist Finanzexperte und Wirtschaftsjournalist Volker Lohmann. Herzlich willkommen im Experten-Talk.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Herr Lohmann, 35 Jahre lang haben Sie Woche für Woche den Lesern der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Finanztipps gegeben. Als Sie aufhörten, war der Aufschrei der Leserschaft extrem groß. Nun werden Sie Ihr Comeback feiern. Und wo könnte dies besser geschehen als im Rotary-Magazin? Warum das Comeback? Warum jetzt die neue Kolumne?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal fühle ich mich den Rotariern sehr verbunden, weil ich selbst einige Jahre im Rotary-Club Mitglied war. Das war zunächst in Reutlingen, also in Schwaben, dann in Bremen und dann wieder in Stuttgart. Und in Stuttgart bin ich aber aus dem Rotary-Club ausgetreten, weil ich einfach nicht genügend Zeit hatte, um an den Meetings teilzunehmen. Diese Arbeit da für die FAZ hat mich doch sehr stark in Anspruch genommen. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, da also klare Verhältnisse zu schaffen und bin da wieder ausgetreten. Das ändert aber nichts dran, dass ich mich den Rotariern eben weiterhin verbunden fühle. Das kommt natürlich jetzt auch sehr stark zustande durch meinen Schwiegervater. Der ist Rotarier in Hannover. Der ist über 90. Meine Schwiegermutter hat viele, viele Jahre die Deutschen Inner Wählerinnen geleitet. Und deshalb ist da die Verbundenheit zu den Rotariern nie abgerissen.
Verständlich.
Warum ich jetzt rückfällig werde, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe ja in den Gesprächen mit den Lesern der FAZ gemerkt, dass da viele Leute, wenn es auf den Ruhestand zuging, hatten die gewaltige Probleme, damit fertig zu werden. Und ich habe immer wieder die Frage gestellt, geht ja nicht nur um Geld. Was machen Sie denn eigentlich jetzt damit Ihrer vielen Zeit, die Sie haben werden? Und da konnten mir nur wenige Leute präzise Antworten geben. Und das wollte ich nie so recht wahrhaben. Und ich habe es jetzt vor anderthalb Jahren, als ich bei der FAZ, das war im Frühjahr 24, aufgehört habe, nun selbst gespürt. Ich bin mit meinem Unruhestand nicht klargekommen. Ich hatte plötzlich einfach zu viel Zeit. Es fehlte die Tagesstruktur. Es fehlte das Schreiben. Es fehlten die Beratungsgespräche. Und das ist doch also so heftig in Anführungszeichen geworden, dass ich mir gesagt habe, also so geht das nicht weiter. Ich habe einfach das Schreiben vermisst und ich hatte das Verlangen, wieder zu schreiben. Ich brauche diese Beratungsgespräche, die mir viel Freude gemacht haben und die ja immer wieder der Input auch für die Kolumnen waren. Und deshalb habe ich mir gesagt, dann werde rückfällig. Und dann haben sich eben die Kontakte zu dem Rotary Club ergeben oder zum Magazin besser gesagt. Und deshalb sitze ich jetzt hier und im Januar des nächsten Jahres soll es mit einer neuen Kolumne losgehen.
Wissen Sie denn schon, welchen Titel Ihre Rubrik künftig haben wird?
Nein, da debattieren wir im Augenblick noch ganz kräftig. Also ich bin heute Vormittag mit einem so spießigen Titel gekommen, der kluge Rotarier, der kluge Pensionär oder sonst etwas. Aber das trifft es alles nicht. Also wir suchen nach wie vor nach einem Titel, der widerspiegelt, dass für mich der Rotarier, der so Anfang, Mitte 60 ist und an dem Scheitelpunkt steht, vom Berufsleben ins Privatleben dann einzutreten und den ich ja da dann eben auch mit diesen Tipps versorgen will, wie er diesen Ruhestand in finanzieller Hinsicht gestalten soll. Dafür suchen wir irgendwie noch einen griffigen Titel, aber den haben wir bisher nicht gefunden.
Der wird sich sicherlich noch finden, da bin ich überzeugt von. Wird es denn Veränderungen im Vergleich zu Ihrer FAZ-Kolumne geben?
Ja, und zwar im Mittelpunkt stehen jetzt also wirklich eben nicht mehr junge Leute, auch nicht junge, sag ich mal, mittelalterliche Leute mit 45 oder mit 50. Nein, also der Rotary Club ist ja bedauerlicherweise etwas alt, wenn ich das mal so sagen darf. Das soll jetzt bitte keine Kritik, keine Abwertung sein. Das Durchschnittsalter bei den Rotariern liegt bei 64, 65 Jahren. Und ich selber bin Jahrgang 55, also ich bin jetzt 70 geworden. Und ich weiß ja nun aus eigener Erfahrung, dass da in den nächsten Jahren Tausende und Abertausende Babyboomer in diesen Ruhestand kommen. Und die haben wir im Wesentlichen im Blickfeld, denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wie man eben diesen Ruhestand finanziell, wirtschaftlich, rechtlich, erbrechtlich optimal gestalten.
Warum braucht diese rotarische Gemeinschaft ihre Finanzkolumne? Reicht da nicht die kompetente Beratung der Hausbank aus?
Also ich habe ein sehr distanziertes Verhältnis zu Banken, zu Bausparkassen, zu Versicherungen und auch zu Vermögensverwaltern. Das hat sich auch wie ein roter Faden durch die ganzen Kolumnen bei der FAZ gezogen. Also da habe ich in den letzten 25 Jahren, ich habe die Kolumnen durchnummeriert. Es waren 1240 Artikel.
Nicht
und
schlecht.
Der kleinste gemeinsame Nenner dürfte also wirklich der sein, Lohmann und Banken, das passt irgendwie nicht zusammen. Es ist so, ich habe nichts gegen Bankdirektoren, wie mir immer wieder vorgehalten wird. Ich habe nichts gegen die Kundenberater. Ich habe nur etwas gegen das System. Eine Bank ist keine Samariterveranstaltung. Eine Bank ist ein ganz normales Unternehmen. Das muss arbeiten, das muss Geld verdienen, da müssen Gewinne abgeworfen werden. Und die Banken sind einfach darauf angewiesen, ihren Privatleuten, eben auch jetzt den Rotariern, Geldanlagen zu verkaufen. Von Beratung zu sprechen, das ist also ein großes Wort in meinen Augen, denn letztlich geht es um den Verkauf von Finanzprodukten. Und es gibt sicherlich einzelne Bankberater, die ihre Aufgabe sehr, sehr ernst nehmen, die auch nur wenig verkaufen, aber die kriegen hausintern solche Probleme, wenn die Umsatzzahlen stimmen. Und deshalb ist es in meinen Augen und bleibt ein frommer Wunsch von einer Bank, eine neutrale Beratung erwarten. Das funktioniert.
Und an wen wende ich mich dann, wenn ich an meine Hausbank? An Sie?
Ja und nein. Es ist so, ich bemühe mich jetzt natürlich in journalistischer Form aufzuklären und ich glaube, dass das ein erster Beitrag sein kann. Aber ich kann natürlich jetzt hier nicht pausenlos rund um die Uhr Gespräche mit Rotariern führen, wie die ihre Geldanlagen gestalten sollen. Also diese Zeit würde mir auch fehlen. Also in meinen Augen wird vielen Anlegern nichts anderes übrig bleiben, als diese Dinge doch selbst in die Hand zu nehmen. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass das vielen Leuten sehr schwer fällt. Also der Umgang mit Geld ist für viele Leute doch also ein sehr komplexes Thema, ein schwieriges Thema. Man hat Angst, Fehler zu machen, man hat Angst, Geld zu verlieren. Und wenn einem da Fachleute zur Seite stehen können, ist das natürlich eine willkommene Geschichte. Nur mit diesen Fachleuten sieht es eben in Deutschland nicht besonders gut aus. Denn die Finanzberatung in Deutschland funktioniert auf Provisionsbasis. Es gibt leider nur sehr, sehr wenige Berater, die auf Honorarbasis arbeiten und einfach wie ein Arzt, wie ein Anwalt, wie ein Steuerberater ihre Zeit zur Verfügung stellen, ohne irgendwelche Interessen zu haben, nun Wertpapiere, Aktien, Immobilien oder Versicherungen zu verkaufen. Das liegt in meinen Augen aber auch dieser Missstand oder dieses Ungleichgewicht liegt auch daran, dass viele Privatleute nicht bereit sind, für eine Finanzberatung Geld zu zahlen. Also ich erlebe das selbst immer wieder, wenn ich gefragt werde, beraten Sie? Und ich sage, ja, und was kostet das? Und ich nenne dann den Preis, dass die Leute zusammenzucken und sagen, das müssten Sie sich überlegen. Das ist natürlich nur eine vornehme Ausrede. Das ist mir zu teuer, das ist es mir nicht wert. Also die Bereitschaft in Deutschland für eine Finanzberatung zu zahlen ist sehr, sehr gering ausgeprägt. Und deshalb kann ich nur auch den Rotariern halt den Rat geben, wenden Sie sich an Anwälte in spezialisierter Form, wenden Sie sich an Steuerberater, wenden Sie sich an Notare, wenden Sie sich aber nach Möglichkeit eben nicht an Verkäufern, die Ihnen irgendetwas verkaufen müssen, um selbst über die Runden zu kommen.
Ich würde gerne mit Ihnen mal ein Beispiel durchgehen. Also gehen wir mal davon aus, ich habe 250.000 Euro auf dem Bankkonto liegen und ich würde das gern sinnvoll und gewinnbringend anlegen. Was würden Sie mir denn gerade aktuell raten?
Also erstmal würde ich mich erkundigen, wie alt sind Sie? Sollen wir jetzt den Rotarier nehmen, der Anfang 60 ist und die 250.000 Euro
übrig? Nehmen wir mal, genau, nehmen wir mal das Beispiel, was dann auch in der Kolumne, genau, können auch 500.000 sein.
Gut, also dann nehmen wir jetzt einfach mal einen 63- oder 64-jährigen Rotarier,
ja,
anständig verheiratet, gut situiert. Und da ist jetzt entweder eine Lebensversicherung fällig geworden oder da ist Festgeld fällig geworden und es liegen 300.000 Euro auf einem Konto herum und die Leute wissen nicht so recht, was sie damit machen.
Genau.
Da fange ich in der Regel an, erstmal eine Aufstellung des Vermögens zu machen. Also ich versuche mich zu informieren, Sind diese 300.000 Euro jetzt etwas salopp gesagt der letzte Hosenknopf oder ist das nur ein Bruchteil des Vermögens? Oder wie hoch ist dieser Bruchteil des Vermögens? Und da stelle ich immer wieder erstaunt fest, dass viele Leute viel, viel reicher sind, als sie denken. Und ich würde jetzt auch mal sagen, bei einem solchen Retire, wenn der gut situiert ist, wenn der Anwalt ist, wenn der Steuerberater ist, wenn der Allgemeinarzt ist oder wenn der Zahnarzt ist oder wenn der in leitender Position bei Bosch oder bei Siemens oder sonst wo gearbeitet hat, da ist doch in der Regel immer dieses berühmte Einfamilien. So, und diese Einfamilienhäuser, wenn die jetzt also nicht hinter den sieben Bergen stehen, sind die dann in Städten jetzt wie München, wie Hamburg, Frankfurt, Dresden oder Leipzig oder sonst wo, die sind ganz schnell 700.000, 800.000. Das ist ja schon mal ein Riesenbrocken.
Absolut.
Dann haben diese Herrschaften in der Regel Rentenansprüche, von denen sie natürlich noch nichts konkret gesehen haben. Aber die liegen, wenn dann auch der Ehepartner vielleicht noch mitarbeitet, die Betriebsrenten dazukommen, da kommen schnell 4.000, 5.000 Euro an Pension oder an Rente zusammen. Und wenn das noch 20 Jahre gezahlt wird, also dann von Mitte 60 bis zum Beispiel Mitte 80, und man addiert diese Renten und zinst die ab, kommt man auch schnell auf ein Vermögen von 600.000, 700.000. Dann sind wir schon bei 1,5 Millionen. Dann ist in vielen Fällen ein kleines Depot da. Das kleine Depot sind dann auch wieder 500.000 oder 600.000 Euro. Dann sind wir bei 2 Millionen. Und jetzt kommen diese 300.000 Euro aus dem Festgeld dazu. Aber da beißt doch die Maus keinen Faden ab. Dieses Ehepaar, die sind 2,2-fache Millionäre. Und das versuche ich den Leuten erstmal bewusst zu machen. Denn viele sagen mir dann, an der Rechnung könne etwas nicht stimmen. Das Geld hätten sie noch nie auf dem Konto gesehen.
Ja.
Und ich versuche dann aber eben mit Humor, mit Einfühlungsvermögen, aber zum Teil dann eben auch mit deutlichen Worten den Herrschaften schon klar zu machen, dass sie keine armen Kirchenmäuse sind. Und dann geht es halt jetzt wirklich nach und nach wie in einem Trichter um die Frage, was macht man mit diesen 300.000 Euro? Und da ist jetzt natürlich festzustellen, das Haus, in dem die wohnen, das ist in der Regel eine feste Größe. Das soll auch nicht verkauft werden. Das steht einfach nicht zur Disposition.
Ja.
Also das Haus ist einfach da. Und ich freue mich für die Leute auch, dass sie diese Häuser haben. Und genauso gesetzt sind ja diese Pensionen. An dieses Geld kommen die Leute ja nicht in einer Summe ran, sondern einfach nur Monat für Monat.
Mhm.
Und damit verengt sich jetzt der Blick auf diese sogenannten liquiden Vermögensteile. Also das sind dann diese Festgelder, das ist Kontoguthaben, das sind Sparbriefe, das sind Anleihen und das sind Aktien. Aber da kommt jetzt zum Beispiel bei diesem Ehepaar durchaus ein Betrag von rund 1 Million zustande. Und ein Drittel davon ist jetzt eben gerade nicht angelegt.
Mhm.
So, und wenn Sie jetzt nun insgesamt ein Vermögen von 2 oder 3 Millionen haben, drittle ich das ganz gerne. Ich sage, ein Drittel in Immobilien, das ist aber mit dem Eigenheim ja quasi besetzt.
Mhm.
Dann Anleihen, das sind auch eben diese Pensionsansprüche, diese Rentenansprüche. Das ist ungefähr auch ein Drittel. Und dann versuche ich den Leuten klarzumachen, dass dieses restliche Geld, auch diese 200.000 oder 300.000 Euro, eigentlich in Aktien gehören.
Mhm.
Und da zucken jetzt aber viele Leute natürlich zusammen und sagen mir, Lohmann, haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank? 1 Million jetzt in Aktien anzulegen, ja?
Mhm.
Bei dieser unsicheren Weltlage, bei diesen angeblichen Höchstständen und, und. Und dann versuche ich nur vorsichtig zu sagen, das war jetzt mal eine erste Überlegung.
Okay.
Ja? Aber ich sage mal, tendenziell gehört dieses freie Vermögen eigentlich in Aktien angelegt. Aber das fällt vielen Leuten verdammt schwer.
Kann ich aber nachvollziehen. Ich meine, gerade in Zeiten von der Präsidentschaft von Donald Trump hat man also das Gefühl, dass der Finanzmarkt unberechenbarer denn je ist. Der Wirtschaftsmarkt, der sich verändert, Zölle, die verhängt werden, dann wieder zurückgenommen werden oder verringert werden. Also da ist ja so viel Dynamik einfach drin, dass man so das Gefühl hat, wie sicher ist diese Anlage tatsächlich oder wie viel Rendite kann sie tatsächlich abwerfen?
Da möchte ich Sie mal auf einen ganz anderen Aspekt hinweisen. Das ganze Leben ist unsicher. Diese Anleger sind jetzt 63, die Ehefrau vielleicht 60.
Mhm.
Wissen Sie, wie lange die noch leben werden?
Wenn es schlecht läuft, bis morgen.
Sind das 5 Jahre? Sind das 10 Jahre?
Ja.
Sterben die vielleicht beim Übereintritt in den Ruhestand, weil sie damit nicht klarkommen? Also das hört sich jetzt vielleicht etwas flapsig an, aber ich kann nur noch einmal sagen, ich habe das in eigener Erfahrung erlebt. Meine erste Frau ist mit 47 durch einen Herzstillstand gestorben, von einer Sekunde auf die andere. Also ich weiß, was Tod bedeutet. Ich komme aus Dresden und dort bin ich geboren, aber ich bin dann im Westen aufgewachsen. Meine Großeltern hatten eine sehr berühmte Uhrenmanufaktur in Klaßhütte, Lange und Söhne. Die sind 3-mal enteignet worden. Und dann sind sie aus Klaßhütte vertrieben worden. Das hat die ganze Familie traumatisiert. Also ich weiß eben auch aus eigener Erfahrung, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist keine sichere Veranstaltung. Das wünschen wir uns alle. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Und deshalb ist auch Geldanlage im Grunde genommen immer mit Chancen verbunden, aber auch mit erheblichen Risiken. Und wir müssen einfach lernen, mit diesen Risiken umzugehen. Dieses Ehepaar hat keine Ahnung, wenn sie das Haus versucht, also das Eigenheim in 5 oder 10 Jahren zu verkaufen, weil es ihnen zu groß geworden ist, dass sie da einen Käufer finden. Die wissen nicht, zu welchem Preis das weggeht.
Ja.
Die haben keine Garantie, dass die Renten in dieser Höhe noch 20 oder 25 Jahre gezahlt werden. So, und genauso sieht das dann eben bei solchen Anlagen wie Aktien aus. Ob das gut geht, kann Ihnen kein Mensch sagen. Und jeder, der nun behauptet, da in die Zukunft gucken zu können und irgendwelche harten Empfehlungen ausspricht, na, also da wäre ich doch also sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, weil das ein Versuch ist, in eine Glaskugel zu gucken, wo Sie keine Antwort bekommen. So, und jetzt eben zu Ihrer Frage da zurück. Natürlich ist die Welt im Augenblick auch wieder in Aufruhr. Wir haben Krieg in der Ukraine. Was Trump heute oder morgen macht, das wissen wir nicht. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir hier in Deutschland handfeste Probleme haben. Und irgendwie fehlt uns der Mut, diese Probleme anzugehen. Das erwarten wir von Politikern. Nur ich glaube, dass es etwas unfair ist, jetzt nur auf Politiker zu schimpfen. Wir in der Gesellschaft haben doch selber Angst. Wir haben Angst vor Veränderungen. Wir wollen im Grunde genommen alles so lassen, wie es ist. Mhm. Ich jetzt, Jahrgang 55, ich bin nur im Wohlstand aufgewachsen. Es ging immer nur bergauf.
Ja.
So, und ich glaube, dass sich diese Zeiten halt allmählich doch wieder dem Ende nähern. Mhm. Aber auch ich tue mich mit Veränderungen schwer. Warum bin ich rückfällig geworden und will das wieder schreiben?
Gut, also ein Drittel in Aktien anlegen, habe ich verstanden. Ein Drittel in Immobilien.
Also da wären wir dann so weit, die 300.000 sollten in Aktien angelegt werden, plus aber dieses Depot auch komplett in Aktien. Mhm. Aber ich sage noch einmal, ich habe größtes Verständnis, dass da keiner folgt. Und deshalb ist dann für mich eigentlich die Frage, wie gut kommen dieses Ehepaar oder wie gut wird dieses Ehepaar im Ruhestand mit diesen Pensionen von oder Renten von 5.000 Euro auskommen.
Gute Frage, ja.
Interessiert mich da natürlich brennend die Frage, können Sie mir heute schon sagen, wie hoch Ihre Ausgaben im Ruhestand sein werden? Und die Standardantwort, der Klassiker lautet, wir sind bescheiden, wir leben nicht auf großem Fuß. Und ich schmunzle da innerlich, denn wenn ich dann anfange, mal die Ausgaben aufzulisten, gucken mich da auch wieder viele Menschen etwas erstaunt an und sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber gehen Sie davon aus, wer ein Eigenheim hat, hat Nebenkosten. Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr, Versicherung und. Und das sind im Monat ratzfatz 1.000 Euro. Die Anleger fahren in der Regel 2 Autos. Und zwar nicht die allerbilligsten. So, das sind im Monat garantiert weitere 1.000 Euro. In vielen Fällen sind es die Rotaria privat versichert, das kostet ein Ehepaar im Monat den dritten 1.000. So, da sind wir schon mal bei 3.000.
Ja.
Die Reisen sind natürlich immer ganz bescheiden. Die führen nur in den Bayerischen Wald, sie führen ins Allgäu, sie führen in den Harz. Ja. Wenn man dann aber die Abrechnung der letzten 5 Jahre nachprüft, sieht man dann halt doch schnell, dass da im Jahr 10.000, 20.000 Euro ausgegeben werden. Wenn man das mal auf den Monat umlegt, muss man also mit mindestens 1.500 Euro rechnen. So, dann sind wir schon mal bei 4.500 Euro. Also das heißt, mit den 5.000 Euro, das droht knapp zu werden.
Ich wollte gerade sagen, also die Mitgliedschaft im Golfclub, da fällt uns noch einiges ein.
Da gibt es die Boteier, da gibt es den Golfclub, da gibt es den Kirchenchor und. Also sprich die Kultur.
Ja.
Da würde ich also mindestens 500 Euro im Monat ansetzen.
Sicherlich.
Sodass diese 5.000 Euro schon mal richtig schön verbraten sind, um das so auszudrücken. So, dann haben die Leute aber noch nicht gegessen. Und auch nicht getrunken. Sie haben die Enkel noch nicht unterstützt und die Kinder auch noch.
Ja.
Und wenn da nun ein Ehepaar bescheiden lebt, würde ich trotzdem also mal 2.000 Euro veranschlagen. Aber jetzt in diesem Beispielsrechnung hätten wir es doch so, die laufenden Einnahmen in Form von Renten liegen bei 5.000 Euro, aber die Ausgaben bei 7.000. Und das heißt, da fehlen im Monat 2.000 Euro. Und dieses Geld muss aus dem Vermögen kommen.
Mhm.
Und jetzt können wir doch ganz einfach rechnen. Wenn das Ehepaar noch 20 Jahre lebt, dann sind es 240 Monate. 240 Monate mal 2.000 Euro, das sind 480.000 Euro. Das heißt, von diesem freien Vermögen brauchen wir mindestens eine 500.000, um den Lebensstandard von heute aufrechterhalten.
Mhm.
Und damit muss ich jetzt natürlich dann meine Aussage relativieren, 1.000.000 komplett in Aktien anzulegen, bei der Gewissheit, dass ich 500.000, die Hälfte davon brauche, um meinen privaten Lebenskonsum bezahlen zu können, das ist natürlich finanzieller Selbstmord. Und deshalb würde ich da jetzt also vorschlagen, maximal die Hälfte in Aktien, also sprich 500.000, und die 300.000 plus 200.000, die würde ich in festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Und dieses Geld muss dann im Laufe der Zeit eben auch wirklich verbraucht werden.
Eine abschließende Frage, und ich glaube, das ist eine Frage, wo ganz viele Finanzanalytiker wie Sie erstmal zucken und sagen, oh Gott, nein, bitte nicht, weil wir gerade darüber sprachen, dann einen Teil in Aktien auch anzulegen. Haben Sie einen aktuellen Tipp?
Nein, also heiße Tipps habe ich überhaupt nicht. Und jeder, der auch heiße Tipps von sich gibt, ist in meinen Augen Gaukler, Bankersänger, und mit den Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Also, wenn Sie sich für Aktien interessieren, gibt es in meinen Augen wirklich nur eine Lösung. Breit gefächerte Indexfonds, also keine Einzelwerte.
Mhm.
Man könnte ja nur sagen, also ich kaufe mir 10 Aktien a 50.000 Euro und hoffe einfach damit, die großen Renner gefunden zu haben. Aber da würde ich eher zum Gang ins Casino raten. Also mit 10.000 Euro ins Casino gehen und da eben gucken, dass man ordentlich gewinnt. Und wenn das Geld eben weg ist, dann ist es halt weg. Aber das mit 500.000 in Aktien zu machen, nein. Also da rate ich einfach zu diesen Indexfonds, die ja in den letzten Jahren sehr modern geworden sind, weil das eben sehr breit gefächerte Anlagen sind. Und da können Sie die 500.000 Euro weltweit streuen und legen das eben mithilfe dieser Indexfonds in zum Teil 5.000 bis 10.000 Unternehmen weltweit an, sodass dann auf ein einzelnes Unternehmen, also homöopathisch, kleine Beträge entfallen.
Ja.
Und das Risiko, dass nun da die gesamte Weltwirtschaft zusammenbricht und die 500.000 Euro weg sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ gering.
Herr Lohmann, es war ein extrem unterhaltsames Gespräch, was ich führen durfte. Die Neugier auf Ihre erste Kolumne ist geweckt. Ich freue mich total, dass Sie Teil unseres Autorenteams werden.
Ich freue mich auch sehr und bin sehr gespannt, wie das bei den Rotariern ankommt.
Da bin ich mir sicher, das wird der gelesene Artikel des Monats werden. Weil, wie Sie zu Recht sagen, da gibt es viel Beratungsbedarf und ich glaube tatsächlich, da haben Sie eine richtig gute Zielgruppe erwischt und mit dem Beispiel, was Sie gerade schon durchgespielt haben. Ich glaube, das wird ganz spannend für den einen oder anderen Rotarier, wenn er plötzlich feststellt, dass er doch vermögender ist, als er denkt.
Vielen Dank für das
Gespräch. Ich habe zu danken.